Also es ist auf jeden Fall eine dynamische Firma. Ich habe jetzt auch mitbekommen, ihr habt ja echt auch aus aller Welt ehrgeizige Leute überzeugen können, da hinzukommen. Man arbeitet da sicherlich auf Weltniveau, obwohl es in Bielefeld vor Ort ist. Aber gleichzeitig finde ich es auch ganz charmant. Also wir waren ja auch einmal zu Dreharbeiten da und dann sind wir abends, da war so ein Spiel mitten in der Stadt, so ein Stadion und da war da abends noch was essen und so. Also ich glaube, man kann sich da gerade so mit Familie das schön machen.
Dr. Wolf Inside, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
Mein Gast in der heutigen Podcast-Folge ist Philipp Westermeier. Der Unternehmer und Macher des Online-Marketing-Rockstars-Festival hat sich mit einer Filmcrew in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Unternehmen Dr. Wolf beschäftigt und eine Dokumentation über die Geschichte und Entwicklung der Marke Alpecin gedreht. Bevor das OMR Original am 29. Mai veröffentlicht wird, habe ich Philipp in seinem Podcast-Studio in Hamburg zu seiner Wahrnehmung von Dr. Wolf, den Werten des Unternehmens und seinen Erfahrungen am Bielefelder Unternehmenssitz gefragt. Hören Sie außerdem einige Stimmen von Protagonisten des Films, die ihre ersten Eindrücke nach einer Sneak Preview teilen. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Philipp, freue mich, dass wir im Podcast-Studio von OMR ein paar Fragen beantworten können und einmal miteinander reden können.
Ja, herzlich willkommen.
Und wir haben ja unseren Podcast immer mit einer These am Anfang und da würde ich dich einmal gerne fragen, was sagst du zu der Aussage, dass Dr. Wolf, das Unternehmen von sich sagt, wir sind anders, wir sind die Gallier in Ostwestfalen?
Na, also Gallier glaube ich schon, weil ich höre das ja auch immer, gegen wen ihr so alles antretet im Wettbewerb, weil irgendwie die großen L'Oreals und Procter & Gambles der Welt. Und insofern, das ist ja faktisch richtig, dass die alle also viel, viel größer sind vom Umsatz her und dass ihr damit irgendwie euren Produkten dort vorbeikommen müsst. Also finde ich das schon absolut zutreffend. Und anders ist, also ich finde, es ist jetzt nicht, wie man sich vorstellt, okay, es ist alles anders und bei euch ist irgendwie die Welt eine andere, aber in einer gewissen Art ist ja jedes Unternehmen auch irgendwie anders als das nächste, weil euer Produkt, eure Historie, also ich finde, man kann das sagen, man darf jetzt nur nicht vermuten, dass ihr jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, wenn man bei euch reinkommt, finde ich, dann ist auch ein bisschen Ostwestfalen auf eine gute Art da, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo auch beeindruckend zu sehen, was ihr da rausholt. Ja?
Du warst jetzt in den letzten Monaten ein paar Mal bei uns für Interviews, wir haben ja ein Doku oder ja. Ihr habt OMR eine Doku gemacht. Was hat dich gereizt an dem Unternehmen?
Naja, also die Geschichte schon so, ne? Also die Historie, auch ein bisschen so, ihr seid in dem Sinne jetzt zwar individuell wie alle, aber auch ein bisschen so ein deutscher Mittelständler, familiengeführt, der so in der Welt unterwegs ist, stark mit ein, zwei Produkten verknüpft ist, die, ja, wo ihr wahrscheinlich Weltmarktführer seid in diesen Produkten. Und das fand ich interessant. Ich finde das, also sieht man ja im Podcast hier die letzten Jahre, mit die besten Folgen sind die mit Familienunternehmern, mit Leuten, die für eine Sache stehen, die da über ganz viele Jahre was entwickeln. Das ist bei euch alles da. Also insofern fand ich das so als mal dieser ganzen Welt einen Raum zu geben und ein bisschen so pass pro toto. Also so, man erkennt da, glaube ich, viele Sachen wieder. Und wenn man sich für Wirtschaft und Unternehmertum und so interessiert, dann ist das bei euch da schon anlockend.
Du hast eben gesagt, man spürt auch Ostwestfalen, wenn man da reinkommt. Was hast du denn gespürt, als du reingekommen bist in Bielefeld?
Naja, es gibt den Pförtner und es gibt dann sozusagen natürlich so diese Mitarbeiter, die wahrscheinlich jetzt bei euch seit vielen, vielen Jahren sind, seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren da leben und da arbeiten. So, es ist jetzt nicht, ich bin ja ab und zu auch bei irgendwelchen Startups in Berlin oder, das ist anders. Ne? Es hat bei euch alles eine gewisse auch Historie und das finde ich aber auch, reizvoll, auch so Bilder dann da, wo dann so die Gründergeneration dann in Schwarz-Weiß da irgendwie hängt und so und dann die eigene Forschung, die eigene Produktion, wo dann da irgendwie die Leute in so Kitteln rumlaufen, also da passiert auch echt was. Aber zu wissen, dass es alles am Ende gehört, das ein, zwei Leuten, die haben es aufgebaut, die haben es entwickelt, verkaufen jetzt von hier aus in die Welt und sind ein bisschen so Teil unseres Rückgrats, sagt man immer, im deutschen Mittelstand. All das ist da bei euch wirklich so beispielhaft zu sehen, ne?
Wie empfindest du das Marketing für die Produkte? Ich meine, du bist Marketingfachmann und hast ja selber eben auch im Vorgespräch mal gesagt, du hast benutzt Alpecin. Wie verfolgst du das?
Also ich glaube, dass irgendwie der Erfolg von Alpecin insbesondere eine krasse Kommunikationsleistung ist. Also auch irgendwie am Ende ist es jetzt gar nicht jeden Tag, man braucht eins, aber die wirklich großen Ideen und da muss man jeden Tag einfach seinen Job gut machen. Aber dieses Doping für die Haare und diese ganze Claim und auch vielleicht die Flasche selber, das sind schon Durchbrüche so, wo ich sage, das ist echt gut gelungen, das ist Millionen wert, das so gemacht zu haben oder das so entschieden zu haben. Über das tagtägliche Marketing, ich glaube, das wird da sehr gut gemacht, aber es muss jetzt nicht jeden Tag herausragend sein, wenn man ab und zu mal die richtigen Weichen stellt, dann ist, glaube ich, schon sehr viel geholfen. Und das ist bei euch auf jeden Fall ja gelungen. Also mir geht es so, ich kenne den Marke schon seit vielen Jahren, auch bevor ich irgendwie überhaupt Haarausfall jemals Gedanken gemacht habe. Und ja, am Ende habe ich es wahrscheinlich auch kennengelernt über euch, weil ihr mich irgendwann mal eingeladen hattet und dann gab es das da. Dann habe ich es mitgenommen und dann benutzt und seitdem nutze ich es. Aber ja, also ich find schon auch clever, wie jetzt deine Kollegen das erkannt haben. Okay, Radsport liegt gerade am Boden, da kann man es relativ günstig einkaufen, bekommt aber eine globale Reichweite. Die Tour de France ist irgendwie in allen Ländern der Welt, irgendwo guckt man das. Wahrscheinlich gibt es keine Art und Weise so günstig in die Welt zu kommen, ohne jetzt überall separat wieder Werbung einkaufen zu müssen. Fand ich schon ganz clever.
Als du bei uns in Bielefeld warst, hast du mit Eduard Dürrenberg auch ein bisschen Ping-Pong gespielt, Tischtennis, bei uns in der E-Wolf, in dem E-Space, wo die ganzen Digitalspezialisten sitzen. Wir haben ja echt da auch nochmal einen ganz jungen Bereich mit vielen jungen Mitarbeitern, die eben Digitalspezialisten sind. Hättest du das erwartet unter einem Dach?
Also ich wusste, dass ihr das ja irgendwie entwickelt habt und habe ja auch schon ein paar Leute so kennengelernt und also ich glaube, das muss heutzutage so sein. Also ich hätte mir jetzt nicht unbedingt genau das so erwartet, weil ihr da ja auch so ein bisschen so, sagen wir mal so WeWork-mäßig euch da einen Anbau erschaffen habt. Aber ich habe jetzt ja auch verstanden, Amazon kopiert eure Produkte, ihr tretet gegen Amazon an, Amazon ist ein Teil, ein wichtiger Kanal für euch. Also digital ist ein Riesenthema, Marketing ist ein Riesenthema. Dass man dann auch so ein bisschen da so diese moderne Welt abbilden sollte, ich glaube, das hätte ich schon gedacht und das ist ja auch so.
Du hast mit Eduard Dürrenberg auch viel über seine Ziele gesprochen und er hat Prognose für die nächsten 15 Jahre recht hoch und ehrgeizig angesetzt. Was meinst du dazu?
Also ich finde es natürlich total cool, wenn jemand immer sowas öffentlich sagt. Ich führe viele Podcasts, die meisten sind dann immer ein bisschen zurückhaltend. Mal hat man das so und ich finde, das ist eigentlich ganz erfrischend. Wenn jemand sagt, okay, das ist mal das Ziel, da versuchen wir jetzt alle drauf zuzulaufen in den nächsten 10 Jahren, ist jetzt nicht für morgen. Aber hat mich so auch inspiriert zu überlegen, was könnten denn unsere Ziele so sein? Und das ist natürlich bei euch jetzt auch perfekt, weil man das irgendwie so klar greifen kann. Man ist jetzt, glaube ich, bei 400 Millionen und dann sagt man halt 1 Milliarde. Das ist halt nochmal ein bisschen mehr als eine Verdopplung. Das ist irgendwo wahrscheinlich nicht komplett crazy, aber es ist trotzdem mutig. Also ich finde es vor allen Dingen auch guter Content, als wir darüber gesprochen haben, so für die Doku, sowas muss halt da rein, ne?
Die Doku startet jetzt und was denkst du, wie das weitergeht? Ihr werdet ja sicherlich einiges tun, um das mit zu vermarkten. Ja. Was ist da jetzt angesagt?
Naja, also am Ende ist das irgendwie OMR-Content. Wir wollen die Geschichte erzählen und haben uns da jetzt auch irgendwie, sag mal, viel Zeit reingesteckt, viel Aufwand reingesteckt und werden das jetzt irgendwie über Podcast, über Social Media und so überall positionieren. Und wir haben in den letzten Jahren ja einige Dokus gemacht. Ein paar hunderttausend Aufrufe haben alle bekommen. Die allererste von Herrn Mittelhoff, auch aus Ostwestfalen, in Teilen ja, ist, glaube ich, schon bei fast 1 Million. Ich glaube, Alpecin hat schon auch dieses Potenzial, weil viele die Marke kennen, so auf 100, 200.000 Zuschauer zu kommen, so in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Und da sind das schon auch irgendwie, sagen wir mal, vielleicht dann 150, 200.000 Menschen, die wirklich sich lange mit der Firma beschäftigt haben. Fände ich schon cool.
Du hast deine Karriere ja selber bei Bertelsmann auch mitgestartet. Hast du in Gütersloh auch gearbeitet?
Seltener, aber ab und zu mal. Also ich war ja bei Gruner und Jahr, das damals irgendwie zu 3/4 zu Bertelsmann gehört hat. Und mein Chef war auch Vorstand bei Bertelsmann. Insofern war ich da ab und zu mal im Parkhotel in Gütersloh, glaube ich. Und dann war da irgendwelche Sitzungen waren und ich meinen Chef da begleiten musste. Also nicht so oft, aber ich kenne den Ort ein bisschen. Ja.
Könntest du deinen Jobsuchenden empfehlen, OWL oder Bielefeld, Dr. Wolf auch in Erwägung zu ziehen für einen Job?
Also Ich denke schon. Also es ist auf jeden Fall eine dynamische Firma. Ich habe jetzt auch mitbekommen, ihr habt ja echt auch aus aller Welt so richtig ehrgeizige Leute überzeugen können, da hinzukommen, da vor Ort mitzumachen, in Eduards Umfeld zu arbeiten. Und ich glaube, also das ist natürlich schon so, Eduard selber mit internationalen Background, Ausbildung, Lifestyle, den er hat, in Asien lange gelebt und so. Man arbeitet da sicherlich auf Weltniveau, obwohl es in Bielefeld vor Ort ist. Aber gleichzeitig finde ich es auch ganz charmant. Also wir waren ja auch einmal zu Dreharbeiten da und dann haben wir halt tagsüber da gedreht und dann sind wir abends, da war so ein Spiel auf der Alm, so heißt ja das Stadion, sind wir dann da, glaube ich, vom Stadion aus irgendwie losgelaufen, von der Firma aus losgelaufen, da zur Alm oder da rüber gefahren und dann da mitten in der Stadt so ein Stadion und dann war da abends noch was essen und so. Also ich glaube, man kann sich da gerade so mit Familie und so, kann man sich da schön machen und es zeigt ja auch, dass es wirklich geht. Vor kurzem mal mit einem Unicorn-Gründer aus Berlin gesprochen, der erzählt hat, wie schwierig es ist, auch Leute, die er haben möchte, von Netflix oder von amerikanischen Firmen nach Berlin zu holen. Also ich glaube, wenn man das schaffen kann, die nach Berlin zu holen, mit Familien, so, Bielefeld ist anders sicherlich, aber machbar ist das. Und ich glaube, gerade so das Umfeld und mit dem, was ihr vorhabt und dem internationalen Ansatz, why not, ja, klar.
Und es gibt auch in Bielefeld total spannenden Austausch. Also wir haben auch den Pioneers Club, die Founders Foundation, also viele Dinge, die da ja auch gepusht werden, dass eine Startup-Szene auch unterstützt wird.
Also die Unternehmerszene. Ich weiß gar nicht, ob man dann unbedingt eine Startup-Szene, die ist auch hilfreich, aber ich meine, das Coole an Bielefeld ist ja, man muss ja ein bisschen so gucken, wie kann man sich differenzieren. Ich glaube, die Startup-Szene, die ihr da habt, macht Sinn, aber ist natürlich nicht so wie in Berlin. Aber was es da wirklich gibt, ist dieses Unternehmerumfeld. Also man fährt dann ein bisschen, ist man bei Miele, dann fährt man noch ein bisschen, ist man bei Bertelsmann und da sind ja irgendwie noch 20 weitere, genau, die ich jetzt, und auch alles Leute,
Möbelbranche,
die dort,
riesig, ja.
Textil. Auch halt so eine zweite Ebene haben oder eine erste Ebene haben aus internationalen Menschen. Und das, finde ich, muss man vielleicht noch stärker rausstellen. Das ist mir so aufgefallen, dass das noch gar nicht, also zumindest aus meiner Fernbetrachtung, gar nicht so klar ist. Also wenn du da jetzt hinkommst für Dr. Oetker, dann bist du vielleicht aus irgendwas Asien, gehst, gibt es da wahrscheinlich auch eine internationale Schule, dann gibt es da einen Kindergarten, dann lernt man da andere Leute kennen. Das ist am Ende vielleicht dann auch nicht so viel anders, als wenn du irgendwo im Berliner Westen wohnst und bist aus den USA zugezogen, dann gehst du auch nicht mehr jeden Abend ins Berghain.
Nee, und auch in all diesen Unternehmen, die wir gerade genannt haben, gibt es spannende Mitarbeiter und damit kannst du auch tolle Netzwerke
aufbauen. Ja, das meine ich. Das ist ja so, was ich meinte. Und das finde ich, könnte man vielleicht nochmal klarer rausarbeiten oder den Leuten zeigen, weil ich merke auch, wie ihr versucht, da Leute für die Region zu gewinnen und dass man das gar nicht so ahnt, dass man, okay, das ist ja eine Region, qua der Firmen, die da sind und qua der Leute, die da mittlerweile international arbeiten, muss es ein Umfeld geben. Aber wo ist das? Und das zu zeigen, das glaube ich habe zu wenig Ahnung, aber fände ich jetzt interessant.
Ja. Ja. Könntest du dir vorstellen, in der Region dich auch nochmal irgendwie zu engagieren?
Ach, also das ist nicht naheliegend für mich. Ich bin jetzt hier in Hamburg verwurzelt und ich habe es mir auch noch nicht mal so richtig aktiv ausgesucht. Das passiert dann irgendwann so. Insofern, ich glaube, es ist mir jetzt hier so in Hamburg mit der Firma passiert, aber ich bin da gerne immer mal wieder. Ich weiß noch, irgendwie auch schon vor einer Weile haben mich hier auch die Kollegen von Apelzin mal eingeladen zum Münsterland-Giro. Da bin ich da durch die Region gefahren. Das ist schon cool. Also auch zum Fahrradfahren waren wir da irgendwie ab und zu mal. Also ich bin da gerne, aber ich glaube, für mich, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ist jetzt erstmal Hamburg der Fokus.
Ja. Ja. Wenn du als letztes vielleicht unseren Hörern nochmal einen Tipp geben willst, reinzuhören, was würdest du nochmal so ein bisschen als Werbung sagen für die Doku, für die Alpecin-Doku?
Naja, also ich meine, das ist irgendwie, aus meiner Sicht ist einfach erstmal generell eine sehr, sehr coole Firmendoku, von denen es viel zu wenig gibt. Also wenn man so guckt und mag so Unternehmergeschichten und man mag Dokus, dann findet man nicht viel. Ja, weil es gibt so eine Reihe vom ZDF, die gab es mal über Deichmann und über Otto und so. Das fand ich auch nicht schlecht. Das waren so halbstündige Formate vom ZDF. Ansonsten suche ich da seit Jahren immer nach Dokus, weil ich mich auch viele Podcast-Interviews irgendwie vorbereite. Dann gucke ich halt so, okay, gibt es irgendwas über den jeweiligen Unternehmer, die Unternehmerin bei YouTube? Oder gibt es irgendeine Doku, die ich mir mal am Abend vorher gucken kann mit meiner Frau oder so? Dann muss ich mir nicht irgendwelche Sachen bei Google zusammenlesen. Und es gibt erstaunlich wenig, finde ich. Und gleichzeitig finde ich das Unternehmertum und so Familien- oder so Firmengeschichten und meistens ja auch dann Familiengeschichten total interessant. Also es ist für mich so vom Content her neben Sport das nächste Interessante, was es überhaupt gibt, zu gucken. Und wir haben ja generell für uns jetzt das Ziel, wir wollen diesen Markt ein bisschen befüllen. Und wir so wollen in den nächsten Jahren da ein paar mehr von produzieren. Und ich würde sagen, das ist jetzt uns gelungen, da einfach zu zeigen, was da los ist und da einfach jetzt loszulegen, mal wieder was rauszubringen. Und also ich habe mich da selber ja sehr stark auch mit beschäftigt in den letzten Jahren, kann man fast sagen, mal zu gucken, Interviews. Also wir würden es nicht rausbringen, wenn es nicht sehenswert wäre.
Und nicht zuletzt ist ja auch die Geschichte, wie eine Innovation, die jetzt bei Alpecin noch mit auf den Markt kommt, mit einem ganz neuen Wirkstoff eben auch entwickelt wurde. Das finde ich auch total spannend und passt gut, weil es jetzt ja dann eben auch auf den Markt kommt.
Absolut. Also es passt vieles gut dabei und wir versuchen ja auch immer einiges und manches trifft man nicht. Hier, glaube ich, haben wir jetzt einfach so über die Zeit eine coole Geschichte erzählt. Auch die Firma hat sich, finde ich, uns da vertraut und sehr geöffnet und alle Türen aufgemacht. Also ich würde mich ja wünschen, dass noch andere Leute so Wirtschaftsdokus machen, weil ich würde sie sofort gucken.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Alles klar, danke dir.
Einige Protagonisten der Doku über Dr. Wolf und die Alpecin-Story hatten vorab die Chance, den Film anzuschauen. Direkt im Anschluss habe ich sie am Rande der Sneak Preview um ein erstes Feedback gebeten. Gefragt, wie es ihnen gefallen hat und welcher Eindruck vom Unternehmen entstanden ist. Hören Sie selbst.
Henrik Harren, du bist Protagonist auch in dem Film, hast ihn zum ersten Mal jetzt gesehen. Welche Wirkung hat der Film auf dich?
Also ich war beeindruckt, wie gut er darstellt, wofür Wolf heute steht. Im Film wurde ja auch gesagt, Wolf gibt ganz viel Fokus auf seine Produkte und die Produktentwicklung und die Forschung. Aber im Film wird sehr klar, dass es auch noch um ganz viele andere Themen geht. Digitalisierung, Internationalisierung. die Zusammenarbeit, die Entwicklung der Firma. Und das fand ich sehr, sehr gut dargestellt.
Hat es dir selber Spaß gemacht zu gucken?
Ja, und ich habe noch einiges gelernt.
Herr Pirk, Sie haben in der Dokumentation viel erklärt zu Marke und zur Wirkung von Marke. Was glauben Sie, wie dieser Film Dr. Wolf oder auch Alpecin als Marke vielleicht auch helfen kann?
Das ist ganz interessant. Ich habe selber gerade darüber nachgedacht. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Wie wirkt es jetzt eigentlich auf mich? Also welche Bilder werden aufgebaut? Welcher Eindruck? Und ich glaube, es sind zweieinhalb ganz positive Wirkungen. Das eine ist, es wird nochmal richtig deutlich werden für jeden Zuschauer, dass wirklich eine Produktleistung dahinter steht, hinter den Produkten, und zwar hinter jedem einzelnen Produkt, dass Forschung dahinter steht, dass wirklich ein Leistungsversprechen, das auch eingehalten wird, dahinter steht. Das ist, glaube ich, das eine zentrale Thema, verbunden mit spannend, jetzt kommt Koffein 2.0. Also auch wirklich ja ein Spannungsbogen in Bezug auf ein ganz konkretes Produkt. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, vielleicht stärker nach innen gerichtet oder in Richtung einer anderen Zielgruppe, tatsächlich Dr. Wolf ist ein spannender Arbeitgeber. Dr. Wolf ist ein Unternehmen, wo man was bewegen kann, kurze Wege, wo gegen den Strom geschwommen wird, wo man gegen, ne, das kleine gallische Dorf, wo man eigene Wege gehen kann, wenn sie denn gut sind, wenn sie überzeugend sind. Und das ist eine zweite Wirkung, die, glaube ich, wirklich erzählt werden kann mit diesem Film.
Danke, das sagt Peter Pirk von der Brandmeier Markenberatung. Herr Dr. Schulze-Zuwiesche, Sie haben die Dokumentation heute gesehen. Was glauben Sie, wie die Dr. Wolf dienen kann?
Also ich glaube, dass wir mit dem Film zeigen, dass wir ein modernes Unternehmen sind. Wir haben viele Facetten, wir haben Einblicke gegeben, wie wir arbeiten. Wir arbeiten sehr kooperativ zusammen, wir arbeiten sehr forschungsorientiert. Wir versuchen, die Versprechen, die wir machen, auch zu halten. Und ich glaube, das kommt an bei den Leuten. Ich glaube, das macht Eindruck.
Max, wenn du die Dokumentation über Dr. Wolf jetzt siehst, was denkst du, wirst du mit der Doku machen, wenn du jetzt im Alltag bist?
Ich glaube, das geht natürlich einmal in die Richtung von Bewerbern, Stichwort Employer Branding, dass wir wirklich darauf aufmerksam machen können, was und wer wir sind und warum wir anders und warum wir besonders sind. Aber ich finde es ehrlich gesagt genauso interessant in die interne Richtung geblickt, im Sinne von, dass auch wir für uns wirklich nochmal hier sehen und merken, was sind wir eigentlich für eine Company und was macht uns eigentlich aus.
Das war Max Zinser. Vielen Dank, Max, für deine Einschätzung. Jörn Hargut ist auch Protagonist im Film. Jörn, solche Dokumentationen sind noch nicht so häufig am Markt. Was glaubst du, was bringt dieser Film für Dr. Wolf?
Spannende Frage. Also es kommt natürlich darauf an, was die Zuschauer daraus machen. Ich habe die Hoffnung, dass die sagen, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt und wir müssen da noch dran arbeiten. Und möglicherweise hat der eine oder andere Lust, dabei mitzumachen. Das wäre natürlich toll. Also wir brauchen da Unterstützung.
Wer Lust hat, den Film zu schauen, die OMR-Doku über die Alpecin-Story ist ab dem 29.05. auf YouTube zu sehen.